Der OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Die Zahl der Menschen, die in Deutschland an Darmkrebs erkranken, liegt seit einigen Jahren konstant bei etwa 65.000 im Jahr. Und noch immer sind die meisten Neuerkrankten 70 Jahre oder älter. Aber ihre Zahl nimmt ab, wohl auch dank Früherkennungsprogrammen wie etwa Darmspiegelung. Im Gegenzug nimmt die Zahl der Jüngeren mit der Erstdiagnose Darmkrebs zumindest in einigen Ländern zu. Warum das so ist und wie die richtige Ernährung möglicherweise vor Darmkrebs schützen kann, darüber wollen wir in der heutigen Folge sprechen. Mein Name ist Kaschen Duzert und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Und ich bin jetzt in Damme, genauer gesagt im Dammer Gesundheitszentrum, und neben mir sitzt mein Kollege Klaus-Peter Lammert, der heute mit mir hier die Moderation übernehmen wird. Moin Klaus-Peter.
Moin Kaschen.
Und uns gegenüber sitzen jetzt die beiden Gastroenterologen Dr. Volker Meister und Dr. Hubert Wibbolding. Moin die Herren.
Moin. Hallo.
Gleich daneben sitzt Sabine Hugenberg. Sie ist Ernährungs- und Diabetesberaterin. Moin, Frau Hugenberg.
Hallo.
Herr Dr. Wibbolding, in den USA hat sich die Zahl der jüngeren an Darmkrebs erkrankten Patienten innerhalb der letzten 25 Jahre verdoppelt. 2018 wurde jeder zehnte Dickdarmkrebs bei Menschen diagnostiziert, die jünger als 50 Jahre waren. Und eine Studie der Internationalen Agentur für Krebsforschung hat die Zunahme in der Altersgruppe 20 bis 29 als besorgniserregend bezeichnet. Was sind die Ursachen für diese Entwicklung?
Die Ursachen sind mannigfaltig. Ich glaube, so einzelne Ursachen kann man nicht herausarbeiten, aber es scheint so zu sein, dass doch Ernährung, vor allen Dingen auch Übergewicht, eine große Rolle spielt. Und vor allen Dingen auch wohl zuckerhaltige Ernährung oder auch viel rohes, rotes Fleisch. Letztendlich sind solche Ernährungsstudien aber immer schwer zu beweisen. Unsere jüngste Patientin war halt 21 Jahre alt, und das ist schon erschreckend, wenn man sieht, dass so Menschen an einem Darmkrebs erkranken. Das haben wir früher nicht so gesehen.
Früherkennung ist bei Darmkrebs das A und O, um den größtmöglichen Heilungserfolg zu erzielen. Bislang steht Männern ab 50 Jahren und Frauen ab 55 Jahren die erste kostenlose Voruntersuchung mit einer Darmspiegelung zu. Muss der Gesetzgeber angesichts der immer jünger werdenden Darmkrebspatienten das Vorsorgeprogramm nicht auch auf diese Altersgruppen ausweiten, Herr Dr. Meister?
Grundsätzlich ist der Grundgedanke sicherlich richtig, aber muss natürlich auch ökonomisch tragbar sein und finanzierbar sein. Der Trend drückt sich noch nicht so in gewaltigen Zahlen aus. Es sind bislang Tendenzen, die beobachtet werden, zum Beispiel in der Gruppe der 20- bis 30-Jährigen. Da wir aber eine Welle von übergewichtigen, heute übergewichtigen Jugendlichen und später vielleicht früh an Diabetes erkrankten Erwachsenen zu erwarten haben, muss diese Entwicklung aufmerksam beobachtet werden und eventuell das Vorsorgealter in den nächsten Jahren runter geregelt werden.
Vielleicht sollte man auf jeden Fall sensibler sein im Umgang mit den Patienten, wenn sie ihre Beschwerden schildern, dass auch mal ein Darmkrebs bei ganz jungen Leuten dahinter stecken kann, und dann die entsprechende Diagnostik in die Wege leiten. Manchmal wird das auch leider verzögert, wenn man denkt, der ist ja jung, der kann ja gar nicht krank sein.
Lassen Sie uns doch an dieser Stelle einfach mal darüber reden, und das betrifft dann natürlich nicht nur jüngere Menschen. Was sind denn Hinweise auf eine mögliche Darmkrebserkrankung?
Ja, natürlich in erster Linie Blut am Toilettenpapier, Blut auf dem Stuhlgang, Unterbauchschmerzen, Veränderungen des Stuhlgangs. Wenn vorher eher ein regelmäßiger, breiiger Stuhlgang war und ich jetzt nicht mehr auf die Toilette kann. Und letztlich muss jede Blutung abgeklärt werden, auch in jüngeren Jahren.
Jetzt deuten erste Studien darauf hin, dass gerade die jüngeren Patienten besonders aggressive Tumore bilden und die Metastasen sich schneller und in größerer Zahl bilden. Ist das tatsächlich so und was sind da die Ursachen für?
Die Ursachen kennt man nicht ganz genau, aber die Beobachtung ist richtig und die konnten wir auch im Darmzentrum Vechta so teilen. Erfreulicherweise muss man sagen, sind die Entwicklungen moderner Medikamente, die über das Immunsystem Tumorzellen angreifen, auch sehr gut und schnell fortschreitend, sodass wir auch bei den Jüngeren auch sehr gute Therapieerfolge vorweisen können. Das hält sich etwas in der Waage. Hier geht es ja immer wieder darum, Tumoren nicht im Spätstadium zu erkennen, sondern frühe Diagnosen zu bekommen, was wieder dazu führt, dass wir jeden animieren, der zum Beispiel Blut im Stuhl feststellt, sich doch spiegeln zu lassen.
An dieser Stelle auch noch eine Nachfrage zum ganz praktischen Umgang. Welche unterschiedlichen Vorsorgeuntersuchungen gibt es?
Ja, da ist ja die ganz berühmte Untersuchung auf Blut im Stuhl, die sich auch bei gesetzlich versicherten Patienten sehr, sehr deutlich verbessert hat. Heute ist die aktuelle Technik der immunologische Nachweis von verstecktem Blut im Stuhl. Das, was man mit bloßem Auge nicht erkennt. Und diese Untersuchungen sind mit wenig finanziellem Einsatz jederzeit zu machen, auch wenn man sich unsicher ist, ist auf oder in meinem Stuhl Blut versteckt, dann kann dieser Test das klar hervorbringen.
Und welche weiteren Untersuchungen gibt es, Herr Dr. Wibberling?
Dann schließt sich doch sehr schnell die Vorsorge-Darmspiegelung an, um das endgültig zu klären. Viele Patienten fragen auch, kann man da nicht mit Ultraschall erkennen? Da ist es so, wenn man den Tumor erst im Ultraschall erkennt, ist er meist schon weiter fortgeschritten. Das wollen wir eigentlich lieber nicht. Und die Hemmschwelle für die Durchführung einer Darmspiegelung ist auch deutlich gesunken in den letzten Jahren, dank guter Prämedikation und sodass da die Angst doch deutlich weniger geworden ist.
Dann gibt es ja noch die berühmte Kapsel mit der Kamera. Haben Sie die schon mal eingesetzt?
Wir setzen uns in der Praxis die Kamera nicht ein, sondern arbeiten da mit Zentren zusammen. Es ist so, dass die Kapsel, dass gewisse Bedingungen an die Kapsel erfüllt sind. Man muss vorher eine Magen-Darm-Spülung gemacht haben, damit die Kapsel überhaupt von den Kassen finanziert wird. Und dann ist sie eigentlich dafür gedacht, Blutung im Dünndarm aufzuspüren, aber nicht im Dickdarm. Ja? Und von daher ist das eigentlich kein konkurrierendes Verfahren, sondern ein ergänzendes Verfahren.
Wie hoch sind denn die Heilungschancen bei Darmkrebs, vielleicht auch mit Blick auf die jüngeren Patienten? Wie hoch sind da die Heilungschancen und in welchem Stadium sprechen wir da von guten Heilungschancen? Ich nehme mal an, gerade wenn der Darmkrebs frühzeitig erkannt wird, sind die Heilungschancen am höchsten. Aber wie sieht es da generell aus?
Ja, grundsätzlich ist das natürlich richtig. Je früher er entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Der Idealfall ist, dass die Darmspiegelung das Problem schon entdeckt. Und man muss wissen, dass der Darmkrebs aus sogenannten anfangs gutartigen Polypen im Darm entsteht. Und den können wir Gastroenterologen, wenn diese Polypen noch eine gewisse Größe haben, sogar zum Teil direkt in der Spiegelung entfernen. Das sind die Idealfälle. Damit ist der Patient dann in der Regel sogar geheilt.
Und wie sieht es danach aus, also wenn der Tumor bereits gewachsen ist?
Das nächste Stadium ist, dass dieser Polyp anfängt, wenn er bösartig wird, in die Darmwand einzuwachsen. Dann können wir Gastroenterologen das nicht mehr endoskopisch entfernen. Dann wird der Aufwand größer, dann reden wir von Operationen. Und wenn der Tumor dann auch Absiedlung zum Beispiel in die Leber verursacht, dann reden wir auch von einer ergänzenden medikamentösen Therapie.
Und wie sind da die Heilungschancen?
Grundsätzlich muss man sagen, haben wir in Deutschland sehr, sehr gute Fortschritte gemacht in den letzten 20 Jahren. Unser Vorsorgeprogramm besteht 20 Jahre. Die Zahl der Darmkrebstoten sinkt sehr deutlich. Die Medikamentenentwicklung ist rasant, selbst metastasierte Stadien zu therapieren. Und bei Darmkrebs ein großer Vorteil, den andere Tumorarten nicht haben. Man kann Metastasen zum Beispiel in der Leber mit einer hohen Erfolgsrate operieren.
Frau Hugenberg, Studien weisen darauf hin, dass das Ernährungsverhalten und das Risiko an Darmkrebs zu erkranken in einem Zusammenhang steht. Das ist Ihr Feld, dafür sind Sie Fachfrau als Ernährungs- und Diabetesberaterin und auch als eine der ersten Adipositologen in Deutschland. Insbesondere zuckerhaltige Getränke stehen im Verdacht, das Darmkrebsrisiko zu erhöhen. Warum ist Zucker nicht ganz so gut für das Verdauungssystem?
Wissen Sie, man muss wissen, wir sind eigentlich von unseren Genen und von unserem Stoffwechsel her Steinzeitmenschen. Und da gab es halt so gut wie keinen Zucker. Und wir sind quasi in diese moderne Welt hineinkatapultiert worden. Und wie man hier so sagt, in Damme, wir können da nicht mit um. Mit dem Zucker. Es ist einfach zu viel. Und das fängt an, Sie sagten, für den ganzen Verdauungstrakt ist es schwierig. Das fängt an mit dem Karies der Zähne. Es geht weiter über zu schnellen Blutzuckeranstieg mit daraufhin zu viel Insulinproduktion. Und dann das, was mit dem Darmkrebs zu tun hat, der Einfluss auf das Darmmikrobiom. Das Darmmikrobiom ist die Gesamtheit aller Bakterien, die wir in unserem Dickdarm haben. Und das ist quasi wie ein eigenes Organ. Das sind 100 Billionen Bakterien, die da einen richtig guten Job für uns machen, die Vitamine herstellen, die kurzkettige Fettsäuren herstellen, die unseren Darm in Schuss halten, die für uns auch Nährstoffe und Energie bereitstellen. Und diese Bakterien, die guten Bakterien, also es gibt da gute und es gibt nicht so gute, und die guten Bakterien, die finden Zucker richtig doof. Und die ungünstigen Bakterien, die finden den toll. Und wenn ich natürlich meinen Darm mit viel Zucker füttere, und gerade Getränke gehen halt sehr schnell in den Darm und werden sehr schnell verdaut und schießen durch den Dünndarm quasi durch, können da gar nicht resorbiert werden und gelangen dann in den Dickdarm. Und dort werden die dann halt von den eher ungünstigen Bakterien verarbeitet. Und die fühlen sich dann wohl und vermehren sich, und dadurch kommt es dann eben zu Veränderung der Darmschleimhaut, es kommt zu Entzündungen, zu kleinen inflammatorischen Prozessen in der Darmschleimhaut, und die Darmschleimhaut ist ja auch der Sitz unseres Immunsystems. 70% aller Immunzellen sitzen im Darm. Das wissen viele auch nicht. Viele denken immer, die sind irgendwie in der Milz oder in den Mandeln oder so, aber der Darm ist unser Abwehr gegen Bakterien. Und wenn das irgendwie kaputt geht, dann ist das ungünstig.
Das heißt aber ja im Umkehrschluss, dass ich mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung die Darmgesundheit beeinflussen kann, folglich auch scheinbar ja das Immunsystem beeinflussen kann. Wie sähe denn eine darmgesunde und eine darmkrebsvorbeugende Ernährung im besten Falle aus?
Darmkrebsvorbeugende Ernährung beinhaltet Stoffe, die guten Bakterien in unserem Dickdarm toll finden. Wir müssen die guten Bakterien gut füttern und pflegen. Und das tun wir am besten mit Ballaststoffen. Ballaststoffe sind unverdauliche Kohlenhydrate, die aus Vollkornprodukten, Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis, aus Haferflocken und in Gemüse vorhanden sind. Und diese Stoffe sind sogenannte Präbiotika, also die fördern eben das Wachstum der guten Bakterien. Und was noch sehr, sehr günstig ist, sind zum Beispiel vergorene Milchprodukte wie Kefir, Buttermilch, Joghurt. Dann haben wir auch so Sachen wie Beerenobst, enthält viele Ballaststoffe. Also den Sommer über sollte man alles mitnehmen, was irgendwie Beeren, von den Erdbeeren über die Brombeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, die Vielfalt macht es halt aus. Ne? Also wir müssen ganz viel verschiedene Lebensmittel essen, damit es unserem Darm gut geht.
Im Vorgespräch habe ich gelernt, dass Zucker eigentlich gar nicht im Dickdarm ankommt, sondern im Dünndarm verarbeitet wird. Gibt es eine ungefähre Grammzahl, wie viel Zucker ich zu mir nehmen kann, dass der Dünndarm den sozusagen alleine schafft, ohne dass Zucker dann in den Dickdarm weitergelangt, was ja offensichtlich sehr schädlich ist.
Ich würde das jetzt weniger an einer Grammzahl festmachen, sondern in der, die Kombination der Lebensmittel. Also wenn ich ein Vollkornbrot esse mit Butter drauf und ein bisschen Marmelade drauf und esse dann noch irgendwie Tomatengurke, Paprika, dann habe ich eine Mahlzeit, die relativ langsam verdaut wird. Und dann hat auch der Zucker, selbst wenn ich ein Glas Saft dazu trinken würde, hat der Zucker eine Chance, im Dünndarm gut reserviert zu werden, weil er langsam durch den Dünndarm geht. Trinke ich einen halben Liter Cola, einfach so, ohne vorher was gegessen zu haben, saust der da so durch und der Dünndarm kann nicht in der kurzen Zeit diese Riesenmengen Zucker reservieren.
Das heißt also, das Gefährliche sind eigentlich die zuckerhaltigen Getränke.
Also wir haben Studien, wo wir gesehen haben, dass 2 zuckerhaltige Getränke pro Tag genossen das Darmkrebsrisiko um das Doppelte verdoppeln können. Genau. Und bei Teenagern, die heutzutage ja leider schon sehr früh anfangen, auch diese Energy-Drinks zu trinken, die auch einen hohen Zuckeranteil haben, sollen das sogar vermutlich noch schlimmer sein. Das ist so, das Darmkrebsrisiko verdreifacht.
Herr Dr. Wübolding, angesichts solcher Aussagen, wäre es nicht sinnvoll, in den Schulen ein Fach Ernährungskunde und meinethalben dann auch noch mit Kochen einzuführen?
Es wäre, glaube ich, eine gute Idee, dass das wieder in den Schulen gelehrt wird, in den Familien. Oft klappt das ja schon nicht mehr, weil auch die Generation der Eltern es vielleicht nicht so gelernt hat. Aber wenn dann die Generation der Kinder das lernt und vielleicht auch die Eltern animiert werden, wäre das gut. Und wir sehen ja auch viele Patienten, Volker, du auch, mit Reizdarmsymptomen, mit Blähungen, mit Durchfällen, mit Bauchbeschwerden. Ne? Ja? Und die motivieren wir wirklich auch, selber zu kochen, frisch sich die Sachen zuzubereiten. Und ich erlebe auch eine große Bereitschaft bei diesen jungen Leuten, das auch zu machen.
Abgesehen jetzt vom Kochen, welche weiteren Tipps können Sie denn den Menschen da draußen geben oder vielleicht sogar den Patienten, die an Darmkrebs bereits erkrankt sind, um sich zu schützen bzw. Dem Darmkrebs entgegenzuwirken?
Also mit Ernährung kann man keinen Darmkrebs heilen. Also da möchte ich ganz klar sagen, es ist immer nur eine unterstützende Sache, aber die Therapie ist da ganz woanders. Vorbeugend ist es sinnvoll, auf sein Gewicht zu achten. Wer schlank ist, erkrankt deutlich seltener an Darmkrebs. Nichtrauchen ist super wichtig. Wenig Alkohol trinken ist auch super wichtig. Und Sport bzw. Bewegung. Es muss nicht irgendwie Sport im Fitnessstudio sein. 150 Minuten Bewegung in der Woche reicht schon, um sein Darmkrebsrisiko zu senken. Und dann ist es eben auch so, wer schlankes Sport macht, nicht raucht, darf auch mal eine Cola trinken. Also das ist alles nicht so, so dogmatisch, sondern man muss das Ganze halt im Zusammenhang sehen. Ne? Aber häufig ist es halt so, dass Bevölkerungsgruppen, die sich insgesamt ungesund ernähren, auch leider häufiger rauchen, auch häufiger übergewichtig sind und dann kommen halt viele Risikofaktoren zusammen.
Frau Hugenberg, wir wollen uns ja nun in unserem Leben nicht so sehr kasteien, dass wir überhaupt keinen Spaß mehr haben und keine Freude dran haben. Und manchmal geht Lebensgefühl ja auch durch den Magen. Was empfehlen Sie denn Naschkatzen, was sie zu sich nehmen dürfen, ohne dass sie ihren Darm übermäßig belasten?
Also was sehr günstig ist, ist dunkle Schokolade, über 70% Kakaogehalt. Davon kann man nicht so viel essen. Dann natürlich Traubenobst, da sind wenigstens noch ein paar Ballaststoffe drin, getrocknete Aprikosen oder Datteln und Nüsse zum Knabbern am Abend oder so. Eine Handvoll naturbelassene Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Cashewkerne, Walnüsse, sowas, denke ich.
Ich denke, mein Kollege Kaschen wird gleich in den nächsten Supermarkt laufen und nach dunkler Schokolade mit Nüssen suchen. Ja, das war unser Podcast zum Thema Darmkrebs mit einem Schwerpunkt auf jüngeren Patienten und mit dem anderen Schwerpunkt auf der Ernährung. Ich bedanke mich bei Ihnen, Dr. Meister, Dr. Wübolding und Frau Hugenberg und wünsche Ihnen allseits immer eine gute Darmflora und Gesundheit.
Dankeschön. Ja, danke.
Ja, und das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr uns bei Kritik oder bei Anregung gerne eine E-Mail schicken an redaktion@om-medien.de. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch fürs Zuhören. Mein Name ist Kaschen Duzart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.